Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Konservative und Liberale lieben es bekanntlich, den Kapitalismus zu naturalisieren. Oft hören wir von ihnen, es liegt in der menschlichen Natur, egoistisch zu sein, oder sie bemühen direkt Vergleiche aus dem Tierreich. Man denke nur an Jordan B. Peterson, der Menschen gern mit Hummern vergleicht, um die kapitalistische Wettbewerbslogik zu rechtfertigen. Heute wollen wir uns mit Bernard de Mandeville oder Bernard Mandeville beschäftigen, einem niederländischen Arzt französischer Abstammung, der Anfang des 18. Jahrhunderts die menschliche Gesellschaft mit einem fiktiven Bienenstock verglich. Sind wir also alle Bienen?
Ja, das ist die Frage. Wir kommen da später noch drauf zu sprechen, ob hier wirklich einer was aus der Natur ableitet oder nicht, so wie das der von dir zitierte Peterson auf jeden Fall tut mit seinen bescheuerten Hummern. Jedenfalls hatte Mandeville eine provokante These, nämlich, dass private Laster, zum Beispiel die Gier, gesellschaftlichen Nutzen haben können. Und daraus schloss er dann, für Tugend hat's in großen Staaten nicht viel Platz. Ja, auf diese Formel lässt sich sein Denken bringen. Und es gab ganz unterschiedliche Ökonomen, die Mandeville sehr geschätzt haben. Da war zum Beispiel Karl Marx, der nannte ihn unendlich kühner und ehrlicher als die philisterhaften Apologeten der bürgerlichen Gesellschaft. Aber auch ein Neoliberaler wie Friedrich August von Hayek bemängelte zwar Mandevilles Aussagen zur technischen Ökonomie als eher zweitklassig oder zumindest nicht originell, lobte ihn jedoch als einen wirklich großartigen Psychologen und großen Erforscher der menschlichen Natur. Wenn ein Autor so großen Nachhall findet in der Geschichte der Ökonomie, dann ist das eigentlich schon Grund genug für uns, sich mit ihm zu befassen, und deshalb geht es heute um Mandevilles Hauptwerk, um die Bienenfabel.
Zunächst möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass wir über George Orwells Dystopie 1984 gesprochen haben. Dabei geht es auch um das Vorwort, das Robert Habeck kürzlich zu einer Übersetzung beisteuerte. Und wir haben jetzt nicht übermäßig viel erwartet von diesem Vorwort, waren aber dann doch recht entsetzt darüber, dass Robert Habeck zwar willens ist, bei der AfD oder in China Züge von Orwells Dystopie wiederzuerkennen, er aber sonst alles in bester Ordnung sieht. Wir unterhalten uns recht ausführlich darüber. Außerdem geht es natürlich um diesen Roman, geht es auch darum zu zeigen, dass Orwell zwar gut ist, darin eine totalitäre Stimmung zu evozieren, dass er aber dann analytisch vielleicht doch nicht besonders weit kommt, gerade wenn wir uns fragen, wie ist diese Gesellschaft eigentlich wirtschaftlich organisiert.
Genau, und diesen Monat sprechen wir dann über einen anderen Klassiker, über das Kunstsein der Mädchen von Irmgard Keun, und natürlich gibt es auch diesen Monat wie immer eine Speakeasy Bar mit euren Fragen aus der Community. Und wer all das hören möchte, der kann uns bei Steady, Apple Podcasts oder Patreon unterstützen. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung, und wir sind sehr dankbar, wenn ihr das macht, wenn ihr uns so unterstützt, und dann könnt ihr auch einfach den Podcast in euren Podcast-Feed importieren und ihn ganz gewöhnlich hören. Vielen Dank dafür.
Kommen wir zurück zu Bernard Mandeville. 1670 wurde er in Rotterdam als Sohn einer hugenottisch-stämmigen Familie geboren. 1699 zog er nach London, arbeitete dort als Arzt für Nerven- und Magenleiden, und 1705 veröffentlichte er dann ein Gedicht mit dem Titel »Der unzufriedene Bienenstock« oder »Die ehrlich gewordenen Schurken«. Das Gedicht erschien zunächst als kleine Broschüre und wurde dann in den folgenden Jahrzehnten mehrfach aufgelegt und immer stärker erweitert. Das eigentliche Gedicht nimmt nur einen kleinen Teil des Buches ein, das heute unter dem Titel »Die Bienenfabel bekannt ist und auch die, die das jetzt nicht gelesen haben, haben den Titel bestimmt schon mal gehört und kennen auch zumindest, so werden sie gleich merken, einige Bezüge daraus. Denn natürlich war das ein so prägendes Werk, dass es auch die Leute prägte, die es nicht gelesen haben, die aber immer wieder sich dann darauf beziehen. Und es ist ja auch zunächst einmal so ein stimmiges Bild. Jeder kann sich etwa vorstellen, wie so ein Bienenstock funktioniert. Das könnte doch auch was direkt mit unserer Gesellschaft zu tun haben.
Ja, und ich sag's mal so, es ist schon bemerkenswert, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der erst wenige Jahre zuvor eigentlich die englische Sprache gelernt hatte. Ich muss dich korrigieren, 1693 ist er nach England gezogen, 1699 hat er dort aber geheiratet. Ja, das heißt, er konnte 12 Jahre lang Englisch und hat dann tatsächlich auf recht hohem Niveau schon geschrieben. Und es gibt ein Vorwort zur Fabel. Und da erklärt Mandeville, sie richte sich gegen diejenigen, die trotz ihres Strebens nach Wohlstand, ich zitiere, immer über jene Laster und Missstände murren und klagen, die vom Anbeginn der Welt bis zum heutigen Tag von allen hier durch Macht, Reichtum und Geistesbildung berühmt gewesenen Staaten unabtrennbar gewesen sind. Ja, also wir haben es hier mit jemandem zu tun, der keine Lust hat auf diesen Moralismus. Ja, also er kann es eigentlich nicht mehr hören, dass da diese Reichen und Mächtigen sind und die sagen dann immer, ach wie schade, es gibt so viel Laster in der Gesellschaft, alle sind so egoistisch und das kennen wir ja auch, dass man ganz oft diesen Moralismus hat. Und seine Hauptthese ist eigentlich, dass er sagt, nee, also so geht's jetzt nicht. Ein staatliches Gemeinwesen, das mächtig und reich sein soll, das kommt nicht ohne diese Laster aus. Und sein Fokus liegt hier beim Staat und bei den Reichen. Also Manville fragt sich nicht, wie man das Elend der Armen beseitigen kann. Im Gegenteil, er erklärt sogar, die Reichen sollten einfach, ich zitiere nochmal, jene Übelstände ertragen, die keine Regierung auf Erden beseitigen kann. Man hat es also nicht mit so einem liberalen Ökonom zu tun, wie wir die von heute kennen. Also die sagen, ja, der Kapitalismus ist so toll, denn der bringt den Wohlstand für alle. Das ist was, was Mandeville überhaupt nicht behauptet. Er hält die Armut der Massen für unabänderlich und, wie wir später sehen werden, auch durchaus für wünschenswert. Das heißt, wir haben zwar diesen Untertitel seines Buches, der lautet »Private Laster, öffentliche Vorteile«. Aber mit öffentlichen Vorteilen ist keineswegs gemeint, dass der Egoismus der Einzelnen dann auch für alle ökonomisch gut ist, sondern gemeint ist, dass der Staat davon profitiert, also dass es eine Ökonomie ist, die einen mächtigen, potenten Staat hervorbringt.
Womit dann die Herrschaft abgesichert sein soll, wenn das so strukturiert ist, wie er sich das vorstellt. Man kann das vielleicht durchaus vergleichen auch mit der Logik, die wir in vielen Disney-Filmen finden. Dort haben wir auch immer so eine Hierarchie oder sehr häufig zumindest, denken wir an Der König der Löwen. Und dann gibt es natürlich welche, die nicht so gut gestellt sind in solchen hierarchischen Gesellschaften und am schlechtesten sind die Hyänen dran. Aber da erfahren wir ja auch, wenn die Hyänen an die Macht kommen, also wenn da die Gleichheit plötzlich droht, dann geht alles den Bach runter, dann ist wirklich da alles vergammelt und Diktatur gleichzeitig noch. Deshalb müssen wir doch lieber bei der Hierarchie bleiben und in gewisser Weise finden wir diesen Gedanken bei Mandeville. Aber jetzt haben wir schon gesagt, dass er da dichtet. Wir bringen mal ein paar Zeilen zu Gehör. Da heißt es, ein Bienenstock, dem keiner sich an Macht und Reichtum sonst verglich, des fleißige, wohlgenährte Scharen, geehrt in Krieg und Frieden waren, war als das rechte Heimatland von Kunst und Wissenschaft bekannt. Das Leben dieser Bienen glich genau dem unsern, denn was sich beim Menschen findet, das war auch en Miniatur bei ihnen Brauch. Wir sehen hier schon einen kategorischen Unterschied zu Jordan Peterson. Peterson sagt ja, Hummer sind kompetitiv und leitet aus dieser Naturbeobachtung ab, dass der Mensch es auch sein muss. Mandeville geht anders vor. Er behauptet nicht, dass sich aus dem realen Leben von Bienenstöcken irgendetwas für den Menschen ableitet, sondern projiziert umgekehrt das menschliche Verhalten auf einen fiktiven Bienenstock, um eine bestimmte Moral zu vermitteln. Also er ist hier tatsächlich bei der Fabel angekommen. Ja, bei einer Fabel ist es so, auch in der französischen Tradition, dass man eigentlich über menschliche Tugenden und Laster aufklären will und man möchte das dann sinnbildlich tun und sagt, gut, wir nehmen da Fabel Tiere und dann können wir das daran festmachen. Also mit einem in der Natur vorkommenden Bienenstock hat Mandevilles Bienenfabel nichts zu tun. Es ist nur eine literarische Ausschmückung einer gesellschaftlichen Analyse.
Genau. Und das ist jetzt etwas, wo man gleich festhalten muss, auch wenn wir gleich diese Fabel kritisieren werden, ist es sicherlich deutlich redlicher als bei Jordan Peterson. Denn Jordan Peterson, der tut ja so, als würde er ganz vorurteilsfrei etwas aus der Natur ableiten. Ja, also der sagt ja quasi, oh, Hummer sind kompetitiv, dann müssen die Menschen es wohl auch sein. Wahrscheinlich würde man in der Natur auch Beispiele fürs Gegenteil finden. Und selbst wenn nicht, ist ja völlig egal. Denn der Mensch kennzeichnet sich ja gerade dadurch, dass er quasi seiner Vernunft nicht einfach nur so instinktiv handeln muss, dass er sich also über diese Gewaltsamkeit der Natur erheben kann und das auch tut. Deshalb sind diese ganzen Beispiele eines Jordan B. Peterson so schäbig. Das ist etwas, was natürlich Mandeville überhaupt nicht beansprucht. Der sagt ganz klar.
Also man kann es auch so sagen, Tiere würden sich niemals hinsetzen und ein Buch schreiben mit dem Titel 12 Rules for Life. Ja, also die sind einfach so instinktiv darauf ausgelegt, irgendwelchen Regeln zu folgen, aber sie reflektieren nicht in der Weise darüber, wie die Menschen es tun. Und das macht den Menschen ja auch dann zu einem herausragenden Wesen. Also nicht im Sinne von, der kann jetzt alles knechten und unterwerfen und unterdrücken. Also kann er natürlich auch, sollte aber nicht tun, sondern wirklich in dem Sinne, dass er sich vom Tiere da unterscheidet. Und diese Naturalisierung, die da ja vorgenommen wird von Jordan Peterson, ist natürlich so eine, die sehr gut dann auch mit all dem anderen zusammenpasst. Also das ist schon interessant, wie sehr das Sexuelle dann auch daran gebunden wird, männlich-weiblich gedacht wird. Und in gewisser Weise findet natürlich man Spuren dann auch bei Mandeville wieder, ja, wenn wir daran denken, dass er darüber nachdenkt, wie männliche Triebe sind und die müssen irgendwie befriedigt werden. Also brauchen wir deshalb Prostitution, um so die höheren Töchter zu schützen vor den so potenten Männern. Ja, also er hat natürlich auch oft eine biologistische Sichtweise, aber hier in der Bienenfabel geht es ja schon um was anderes. Hier will er ja verplausibilisieren, warum ja eine Gleichheit eigentlich gar nicht wünschenswert ist.
Genau, und das ist eben das, was ihn von Peterson unterscheidet. Peterson tut so, als würde er ganz vorurteilsfrei aus der Natur irgendwas ableiten darüber, wie die Menschen zu sein hätten. Und das ist hier ja nicht der Fall. Also Mandeville sagt selbst, ja, ich zeichne jetzt einfach einen Bienenstamm, einen fiktiven Bienenstamm, und der hat zufällig alle Eigenschaften der Gesellschaft, in der er selbst lebt. Genauso wie man das ja auch vielleicht aus der Schule kennt. Da hatte man ja auch Fabeln, da hat man dann Füchse und Störche, die von Tellern getrunken haben. Und offenkundig gibt es das in der Natur nicht. Da wird menschliches Verhalten in die Tierwelt projiziert, um es literarisch anregender zu machen und um eine bestimmte Moral zu vermitteln. Also dass es hier nicht darum geht, aus der Natur was abzuleiten, sondern darum geht, eine eigene Weltsicht zu transportieren, das wird hier zumindest transparent gemacht. So, und dieses Bienenvolk von Mandeville ist eines, das ans England des frühen 17. Jahrhunderts erinnern soll. Da heißt es zum Beispiel, wenn die Parteien auch Streit geführt, war doch das Ganze gut regiert. Nie hat der Pöbel wild geknechtet, das Volk nie ein Tyrann entrechtet. Durch Könige, deren Macht beschränkt, ward es mit milder Hand gelenkt. Wir sehen also, wir haben hier eine bestimmte Herrschaftsform, und zwar eine Monarchie, die noch dazu parlamentarisch eingeschränkt ist, ganz genauso wie es im England seit dem späten 17. Jahrhundert dann mit der Bill of Rights geschah.
Mandeville tut nun nicht so, als wäre diese Gesellschaft eine unparteiische. Dass sie den Reichen dient, gibt er ja gerne zu. Über Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, schreibt er: Doch hielt ihr Schwert, ward leicht entdeckt, nur arme Teufel in Respekt, die sich zwar nur aus Not vergingen, jedoch alsbald am Galgen hingen, war es auch bloß um eine Kleinigkeit, wenn nur die Reichen in Sicherheit. Das ist ja ganz erstaunlich, was er hier sagt. Der Staat und seine Gewalt sollen die Privilegien der Reichen absichern. Mandeville beschönigt die bürgerliche Gesellschaft nicht im geringsten, dass sie eine Klassengesellschaft ist, dass wir hier es mit einer Gesellschaft zu tun haben, bei denen nur sehr wenige über Reichtum verfügen, wird überhaupt nicht geleugnet. Auch tut er keineswegs so, als handle es sich um eine Gesellschaft, in der Einigkeit herrscht. Er malt ein drastisches Bild einer Gesellschaft von Schurken, wie er sie dann nennt, die einzig und allein an sich selbst denken und andere übers Ohr zu hauen versuchen. Damit ist man will sicherlich nicht nur um einiges hellsichtiger als moderne Bürgerliche, sondern auch analytisch schärfer als viele Sozialdemokraten, die von einer Klassengesellschaft nichts mehr wissen wollen und die dann nur an die Sozialpartnerschaft glauben. Und er spricht ja auch hier die Klassenjustiz an. Also das ist schon ganz erstaunlich, was hier in einem über 300 Jahre alten Text zur Sprache kommt.
Und diese staatlich geschützte Klassengesellschaft und ihre Laster, wie der Egoismus oder auch der Luxus, dienen laut Mandeville natürlich vor allem den Reichen, aber dann vermittelt auch den Armen. So, das klingt jetzt komisch, aber wir können es uns ja mal anschauen, was er schreibt. Trotz all dem sündlichen Gewimmel war es doch im Ganzen wie im Himmel. Ja, das ist jetzt wirklich eine mutige Behauptung zu sagen, die Arbeiter des 18. Jahrhunderts in England, die waren wie im Himmel. Und dann heißt es, so nährte das Laster die Findigkeit, und diese, im Bund mit Fleiß und Zeit, hatte das Leben so angenehm, so wahrhaft lustvoll und bequem gemacht, dass jetzt der Arme sogar noch besser dran als einst der Reiche war. Ja, das klingt nun nach der typisch liberalen Trickle-Down-Theorie. Viele Liberale glauben ja, dass das Wachstum des Kapitals auch automatisch zu einem Wohlstandswachstum der arbeitenden Klasse führt. Das klingt hier durchaus an. Und später gibt es dann auch die Erläuterungen dazu. Also Mandeville hat quasi eine wirklich, über 150-seitige Erläuterung geschrieben dieses Gedichtes. Und da geht es dann auch um diese Verse, also dass er behauptet, ja, die Armen sind ja besser dran als früher die Reichen. Der Witz ist tatsächlich, dass er dafür dann fast gar keine Belege gibt. Der einzige Beleg, den er gibt, ist, dass er sagt, ja, die Armen haben heute, die essen besonders viel Fleisch. Und dann schreibt er 15 Seiten lang einen tatsächlich sehr interessanten Text, wo er eigentlich für Veganismus plädiert. Also er schreibt da wirklich wortwörtlich, dass es ihm nicht in den Sinn geht, wie die Menschen Tiere töten können in dieser Zeit, wo es doch auch pflanzliche Lebensmittel en masse gibt, die auch taugen. Das fand ich doch bemerkenswert für einen Autor dieser Zeit. Also da heißt es, ich habe mir oft gedacht, wenn sich die Sitte keine solche Tyrannei gegen uns anmaßte, dann könnten sich Menschen von nur auch leidlicher Gutmütigkeit nimmermehr mit der Tötung so vieler Tiere für ihre täglichen Mahlzeiten aussöhnen, solange die gütige Erde sie mit so mannigfachen pflanzlichen Leckerbissen versorgt. Also für alle, die eine Geschichte des Veganismus schreiben, Mandeville war vor 300 Jahren da schon recht weit, ja. Und was interessant ist aber, man hat hier quasi schon die Andeutung, ja, den Armen geht's besser als früher den Reichen, aber das wird nachher sehr, sehr große Einschränkungen erfahren. Das werden wir dann später in dieser Folge noch besprechen.
Ja. Ich will da mal ganz kurz einhaken. Wir haben natürlich heute auch Arm und Reich und wir haben eine unfassbare Ungleichheit und wir haben Kinderarmut in Deutschland und wenn wir über den Tellerrand, den nationalen hinausblicken, dann sieht es noch viel schlimmer aus und wir würden natürlich jetzt auch noch hin und wieder sozialdarwinistische Äußerungen finden, eine Verachtung für die Armen und manchmal auch von Politikern vorgetragen. Aber hier ist ja so interessant, dass er in einer Weise dann ja vorgetragen, so als Vorwurf, dass sie zu faul sind oder so etwas. Und hier ist ja ganz interessant, dass er sich eine Gesellschaft gar nicht denkt, die jetzt zum Beispiel mit mehr Leistung oder so aus der Armut kommt. Das ist ja auch eine Ideologie, aber das wäre ja zumindest das Eingeständnis, also wir müssen die Lage schon verbessern. Oder wenn man mit konservativen Politikern spricht oder auch FDP-Politikern spricht und sagt, aber Kinderarmut und all das, ist ihnen das dann egal? Dann sagen sie, nein, deswegen brauchen wir ja mehr Bildungschancen oder so. Also sie sehen es als Problem an. Sie würden ja nicht sagen, so ist die Gesellschaft, dann sind eben 90% arm, was soll es? Ja, so, und das macht er ja hier. Und das ist ja schon ein Unterschied, das so zu sagen. Also es ist gar nicht mehr als Problem zu sehen, sondern einfach sagen, das ist die Gesellschaft. Und wenn man aber Romane aus dem 19. Jahrhundert auch liest, ja, also schon weit fortgeschritten dann, und das zum Beispiel auch englische Romane oder russische Romane oder so, dann wird man dort zum Beispiel Personal finden immer wieder, das da erwähnt wird. Da wird nie darüber nachgedacht, ob es irgendeine Subjektivität dieses Personals gibt. Also ob das auch irgendeinen Wunsch hat, anders zu leben, besser zu leben oder sonst etwas, ja. Und auch finden wir ja aus der Zeit des 17. und frühen 18. Jahrhunderts einfach Schilderungen, Tagebuchaufzeichnungen so, in denen irgendwie erzählt wird, wie irgendwelche Knechte auf der Straße verdroschen wurden, weil sie irgendwas nicht richtig gemacht haben. Und es wird aber gar nicht in irgendeiner Weise moralisch erzählt, sondern das wird so erzählt, wie wenn man sagt, ich habe zwei Katzen auf der Wiese gesehen. Und es ist interessant, dass also da schon ich weiß nicht, ob es ein moralischer Fortschritt ist oder wie man das nennen will, dass da aber schon eine andere Blickweise auf jeden Fall da war, verglichen mit dem, was heute da ist, ja. Also natürlich haben wir auch heute eine Politik, die ganze Zeit die Armut manifestiert, aber zumindest nur hinter vorgehaltener Hand würden Leute sagen, naja, so ist es halt, ja. Aber dass das hier einfach als eine Theorie da ist und dann noch so besonders gerechtfertigt wird, das ist ganz, ganz erstaunlich, finde ich nochmal, also wo man auch nochmal so eine zeitliche Distanz dann erleben kann. Jetzt kann man sich natürlich,
lass mich doch kurz an der Stelle einhaken, weil wir hatten ja eben quasi das Zitat, dass er sagt, ja, heute geht's den Armen besser als früher den Königen. Und was sind seine Argumente dafür? Seine Argumente dafür sind dann, dass er zum Beispiel sagt, ja, heute gibt's Daunenkissen, die gab es früher nicht und auch die Armen haben oft Daunenkissen. Da kann man jetzt sagen, ja, das stimmt. So, genau in dem Sinne argumentieren ja auch viele heute, dass sie sagen, ja, den Hartz-IV-Empfängern, denen geht's ja immer noch besser als den Leuten in Niger, den Armen, oder denen geht's besser als den Königen von vor 500 Jahren. Und das stimmt.
Vom materiellen Aspekt. Die haben ja keinen Flachbildfernseher.
Genau, vom materiellen Aspekt her stimmt das natürlich, so dass man sagt, welche Besitztümer haben die spezifisch. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt die Frage hat, lebt man lieber wie ein König vor 500 Jahren und hat dafür ein weniger bequemes Bett und dafür 500 Diener, die einem alles zurecht machen und man muss niemals tätig sein in dem Sinne, oder man ist ein Geknechteter im Großbritannien des frühen 18. Jahrhunderts, dann würde ich doch sagen, da wäre ich lieber ein König vor 500 Jahren, glaube ich. Also deshalb ist diese Behauptung so wahnsinnig schief gewickelt. Und nur weil du eben meintest, dass da auch beschrieben wird, wie auf der Straße die Knechte verdroschen werden, auch da gibt er sehr drastische Beispiele. Also da berichtet er davon, wie ist das eigentlich, wenn man angebettelt wird. Und dann fragt er sich ja, warum geben denn die Leute dem Bettler Geld? Und sagt dann, ja, sonst laufen diese Bettler einem noch hin und hinterher und belästigen einen. Und dann schreibt er, Tausende geben deshalb Bettlern aus demselben Beweggrunde wie ihrem Hühneraugenoperateur, nämlich des angenehmeren Gehens wegen. Und mancher Groschen wird an freche, aufdringliche Halunken verschenkt, die man, wäre es nicht unschicklich, viel lieber mit dem Stocke durchprügeln würde. Ja, also diese Gewaltfantasien gegen Arme, die du eben genannt hast, die damals ja auch in die Tat umgesetzt wurden, die bringt er hier nochmal ganz klar zum Ausdruck.
Jetzt stellt er sich natürlich vor, wie sähe eine Gesellschaft aus, in der es diese Laster nicht gibt, in der es den Egoismus nicht mehr gibt, der nicht mehr vorherrschend ist, und da schreibt er, wie das Gewerbe nun gedeiht, bei unserer Bienenehrlichkeit drauf achte man, fort ist die Pracht, verändert alles über Nacht, denn nicht bloß die das Geld in Massenausgaben hatten bald verlassen den Stock, auch jene gehen in Scharen, die auf sie angewiesen waren, da alles überfüllt ist's ihnen unmöglich, etwas zu verdienen. Tja, das klingt doch fast nach Hans-Werner Sinn, der uns ja gerne erklärt, das Kapital sei ein scheues Reh und deshalb dürfe man jetzt auch ja nicht aus moralischen Gründen versuchen, Reiche höher zu besteuern. Auch fragt man will ja, was passieren würde, wenn die Reichen nicht mehr dem Luxus frönen und ihr Geld verplempern würden. Da sagt er, da man auf Luxus jetzt verzichtet, so ist der Handel bald vernichtet. Manch Handwerk mehr und mehr verfällt. Betriebe werden eingestellt. hört man überall. Vor einer Weile habe ich es noch bei Markus Lanz in der Talkshow gesehen. Da fragte er, glaube ich, Philipp Tümmler von der SPD, ja, aber wenn Sie jetzt Superjachten verbieten wollen, da hängen doch Arbeitsplätze dran. Mhm. Ja, also dann, Sie vernichten ja dann Wohlstand. Also diese Abschaffung des Lasters Superjacht oder anderer Luxus, wie er hier von Mandeville benannt wird, das bedeutet natürlich dann eine Steigerung der Arbeitslosigkeit. Deshalb ist das Laster natürlich dienlich.
Ja, wir werden da gleich nochmal drüber sprechen. Also ganz falsch ist es nicht, zumindest im Kapitalismus ist es nicht falsch.
Im Kapitalismus nicht, nee.
Ja, und die Moral von seiner Geschichte ist recht simpel. Von Lastern frei zu sein, würde nie was anderes sein als Utopie. Stolz, Luxus und Betrügerei muss sein, damit ein Volk gedeihe. Mit Tugend bloß kommt man nicht weit. Wer wünscht, dass eine goldene Zeit zurückkehrt, sollte nicht vergessen, man musste damals Eicheln essen. So, ja. Das ist jetzt
die. Also jede Reform, die man angehen möchte, die führt eigentlich wieder zurück. Das wird ja auch dann häufig vorgeworfen, wenn irgendwelche Aktivisten oder linke Politiker was sagen, wir müssen umverteilen und so. Die wollen einen Steinzeitkommunismus, wird dann gesagt. Ja, also ihr wollt wohl wieder Eicheln essen. Das ist schon ganz erstaunlich, dass das ja überhaupt alles, was also hin zu einer egalitären Gesellschaft führt, immer nur bedeutet, dass alles grau in grau und verarmt sein wird.
Ja, und jetzt haben wir diese, ich sag mal, sehr eingedampfte Fabel vorgelesen. Klar, die ist deutlich länger. Aber jetzt wollen wir uns mal fragen, was ist von ihr eigentlich ökonomisch zu halten? Und was doch auffällt ist, Mandeville konstruiert diese Fabel auf eine sehr seltsame Art und Weise. Er fragt sich, ja, was ist denn, wenn in einer Gesellschaft die Menschen zwar nicht mehr egoistisch wären, aber die Produktionsweise, also den Kapitalismus, unangetastet lassen. Und dann, erklärt er uns, kommt es zu unerwünschten Folgen. Die Reichen investieren nicht mehr, um reicher zu werden, auch fahren sie ihren privaten Konsum zurück, sie legen keinen Wert mehr auf Luxus, dann kommt es zur Arbeitslosigkeit und da ist ja auch für die Armen nichts gewonnen.
Ja, daran ist einerseits nichts verkehrt, wenn man es mal sich so überlegt. Andererseits ist es aber auch furchtbar trivial, oder? Mhm. Also eine Ökonomie, die der Bereicherung der wenigen dient, kann nicht funktionieren, wenn diese wenigen gar kein Interesse mehr an einer Bereicherung haben. Also ja. Das ist ja logisch. Also ein Kapitalismus ohne Rücksichtslosigkeit und Egoismus ist tatsächlich nicht denkbar und würde kollabieren. Da hat er also recht. Das ist jetzt aber keine große Erkenntnis, mhm. Ja, denn darauf basiert ja natürlich alles. Damit ist jedoch ja nicht belegt, dass eine grundsätzlich andere Wirtschaftsweise nicht möglich ist. Nehmen wir unser Beispiel. Mandeville konzentriert sich ja besonders auf den Luxussektor. Wir wollen das nochmal zitieren. Da man auf Luxus jetzt verzichtet, so ist der Handel bald vernichtet, manch Handwerk mehr und mehr verfällt, Betriebe werden eingestellt. Ja, was sagt uns das denn?
Naja, also Mandeville sagt, wenn die Reichen nicht ihrem Luxus frönen würden, dann hätten die Arbeiter keine Beschäftigung und sie würden verhungern. Und im Kapitalismus stimmt das ja auch, aber es lässt sich letztlich auch anders wirtschaften. Also wir können uns ja für einen Augenblick mal eine sozialistische Ökonomie vorstellen mit sozialisierten Produktionsmitteln und einer guten Planung. Dann würden nicht mehr die Reichen sagen, wir wollen einen privaten Swimmingpool, denn es gäbe ja keine Reichen mehr. Stattdessen würde die Planungsbehörde festlegen, es braucht so und so viel öffentliche Schwimmbäder. Und das würde dann als Auftrag gehen an genau diejenigen Handwerker, die zuvor die Schwimmbäder der Reichen hergestellt hatten. Also es ist klar, wenn man eine Ökonomie will, die nicht einfach nur auf Eigennutz und Egoismus aufgebaut ist, muss man eine andere Form der Ökonomie schaffen. Aber das ließe sich ja schaffen. Man könnte so eine sozialistische Ökonomie erschaffen und dann wäre die Folge, es wären weiterhin alle beschäftigt, jedoch nicht mehr für die Zwecke der wenigen Reichen, sondern für Zwecke der Gesamtgesellschaft. Also für die arbeitende Bevölkerung wäre das eine Verbesserung. Sie würde nach wie vor arbeiten, aber nun zu ihrem eigenen Nutzen. Es würden nicht Swimmingpools für Reiche gebaut werden, die konservativ geschätzt 360 Tage im Jahr unbenutzt bleiben oder irgendwelche Superjachten, die einen Großteil der Zeit gar nicht benutzt werden, sondern es würden öffentliche Schwimmbäder gebaut werden, es würden Schiffe gebaut werden, mit denen vielleicht normale Leute in der Freizeit eine Bootstour machen, die also auch eine bessere Auslastung hätten. Es wäre also ökonomisch gesehen sinnvoller, was die Auslastung betrifft, und es hätten die gemeinen Leute auch viel mehr davon. Das können wir jetzt Montville nicht wirklich vorwerfen, dass er auf diese Idee nicht gekommen ist. Ich meine, das Gedicht wurde vor über 300 Jahren geschrieben. Das muss man dem Mann jetzt auch mal in good faith lassen.
Ja, bei Montville klingt es so, als gäbe es auf der einen Seite diejenigen Glücklichen, die durch Fleiß und Arbeit reich geworden sind, auf der anderen Seite die Unglücklichen, die auf die Beschäftigung durch die Reichen angewiesen sind und die dankbar sein müssen, wenn sie die Gnade erfahren, eine Anstellung zu bekommen. In dieser Hinsicht ist Montville genau wie die meisten modernen Ökonomen, die tun ja auch gerne so, als sei das ein Gnadenakt der Reichen, dass sie den Armen Beschäftigung geben, also allein schon das Wort der Arbeitgeber, wir haben schon häufig darüber gesprochen, zeigt das ja. Dabei geben die Reichen den Armen nur Beschäftigung, wenn deren Arbeit ihr eigenes Kapital vergrößert, ansonsten bleiben die Armen arbeitslos. Diese gesamte Ökonomie ist darauf ausgelegt, dass die Reichen immer reicher werden, ansonsten passiert ja überhaupt nichts. Wir haben bei Montville also schon einen Vorläufer der vulgären Behauptung, sozial ist, was Arbeit schafft.
Und wir können auch sonst viele Schnitzer moderner Ökonomen bei Montville finden, auch wenn wir sicherlich festhalten müssen, es gibt bei ihm viele unterhaltsame und auch unkonventionelle Gedanken zu finden, so lobt er nicht nur den Egoismus und den Luxus, solange er legal ist, sondern er lobt sogar bis zu einem gewissen Grad den Diebstahl. Zwar betont er ausdrücklich, dass er an sich gegen Diebstahl sei und dass die Verfolgung und Bestrafung davon auch richtig ist, dann schreibt er in den Anmerkungen zur Bienenfabel jedoch, wenn aber alle Leute durch und durch redlich wären und keiner würde sich an anderen Dingen als seinen eigenen zu schaffen machen oder vergreifen, so würde die Hälfte aller Schmiede im Lande beschäftigungslos sein. Ja, das ist ja auch richtig. Also wenn es keine Notwendigkeit mehr gäbe, seinen persönlichen Besitz abzusichern, weil den gar keiner mehr klauen will. Kleine Nebenbemerkung, dazu brauchst du nicht nur eine bessere Moral, sondern vor allem die materielle Absicherung. Ja, also damit keiner das Bedürfnis hat zu klauen, muss er halt materiell abgesichert sein. Ja, aber wenn das wirklich so wäre, dann bräuchte es auch weniger Schlosser. Das stimmt natürlich. Aber auch da könnte man ja umgekehrt die Frage stellen, was sagt das eigentlich für eine Gesellschaft aus, wenn das ein Problem ist? Ja, also, dass eine Arbeit unnötig wird, ist doch schön. In einer sozialistischen Gesellschaft wäre das zumindest sehr praktisch. Da würde dann die Planungsbehörde sagen, anscheinend brauchst du gar keine Schlosser mehr, denn die Leute stehlen ja gar nicht mehr und haben auch gar keine Lust darauf zu stehlen, weil die mittlerweile materiell abgesichert sind und auch eine andere Sittlichkeit ausleben. Prima, dann können wir alle, die bislang Schlosser waren, in andere Berufe bringen und verteilen die Arbeiten neu und reduzieren damit die gesamtgesellschaftliche Arbeitszeit. Das wäre ja ein Segen. Also es wäre was ganz Großartiges, wenn diese Arbeit überflüssig würde. Nur in so einer kapitalistischen Ökonomie, wo jeder auf sich gestellt ist, wo jeder individuell für seinen Lohn kämpfen muss, ist die Überflüssigmachung von Arbeit überhaupt ein Problem.
Ja, mich hat das ja immer so ein bisschen gewundert, dass Leute aus dem Klimaaktivismus mitunter behaupteten, dass der Kapitalismus an sein Ende kommt aufgrund der Klimakatastrophe. Und ich dachte immer, naja, also der Kapitalismus funktioniert ja ganz gut mit Katastrophen. Ja. Also das ist zwar gesamtwirtschaftlich gesehen, volkswirtschaftlich gesehen, bestimmt ein großes Unglück, wenn laufend Dinge vernichtet werden, aber andererseits steigert das auch das BIP, wenn man immer wieder Dinge neu aufbaut. Es mag auch so ein großes Unglück sein.
Ehrlich gesagt,
beziehungsweise
also
es ist ein großes Unglück. Ja. Aber es ist ja schon so, dass die Klimakatastrophe auch die ganze Zeit wieder neue Wirtschaftszweige aufblühen lässt. Also von den Klimaanlagenherstellern bis hin zu allem, was wir unter Hochwasserschutz, E-Mobilität oder sonst so zusammenfassen. Ja? Also es ist jetzt keineswegs so, dass der Kapitalismus generell kaputt gemacht wird durch den Klimawandel. Das ist ja keine Perspektive, die ich sehe.
Nee, überhaupt nicht. Und ich sag mal so, ein Großteil des kapitalistischen Reichtums ist im Westen, der vom Klimawandel viel weniger stark betroffen ist, als der sogenannte globale Süden. Ja, also es ist ja einfach auch, so, ja, dass in Niger quasi die Zonen, in denen Landwirtschaft betrieben werden kann, immer weiter ausdörren, ist für die Weltwirtschaft relativ unerheblich, für den kapitalistischen Reichtum. Dementsprechend ist es da eh kein also für den Kapitalismus kein Problem. Das ist nur für all diese Leute in diesen Gegenden ein Riesenproblem.
Ja, ja, genau. Aber dass man immer so glaubt, naja, jetzt kommt er so selbst an sein Ende durch das Klima. Also das Klima unterminiert die Grundlagen des Kapitalismus. Da würde ich sagen, nee, die Grundlagen des Kapitalismus waren nicht, dass da auf alles gut Acht gegeben wurde. Und dann funktioniert er am allerbesten.
Das stimmt. Sondern, ich verstehe jetzt nicht mehr ganz den Zusammenhang zum Mandeville, muss ich gestehen.
Na, der Mandeville-Zusammenhang ist ja zu sagen, wir brauchen Diebe, die klauen was, also brauchen wir wieder Schlosser, die produzieren das. Und die Sonne wird heiß, Hilfe, wir schwitzen, wir brauchen eine Klimaanlage, ja? Also so ist ja die Idee.
Ja, klar, so betrachtet ist natürlich auch der Klimawandel dann gut für die Wirtschaft, weil dann nochmal neue Arbeiten ausgeführt werden müssen. Das stimmt, das ist ganz gut beobachtet.
Nicht meine Haltung dazu, kannst dir vorstellen, dass in Thinktanks, die jetzt nicht so besonders marxistisch eingestellt sind, genauso über den Klimawandel gesprochen wird. Und Investoren, die auf Langfristigkeit setzen, denken genauso über den Klimawandel nach.
Ja, da würde ich auch von ausgehen. Das ist ja so, wie manche Keynesianer auch irgendwie sagen, wenn die Wirtschaft nicht floriert, ja, dann notfalls mal ein paar Scheiben einschmeißen, dann müssen die Glaser wieder ran und dann wird's wieder angekurbelt. Und das, glaube ich, ist sehr schön. Also es zeigt gut den kapitalistischen Wahnsinn, diese verrückte Art und Weise über Wirtschaft nachzudenken, ja. Also dass man, wie gesagt, man würde ja eigentlich in jeder vernünftig gestalteten Gesellschaft sagen, wenn Arbeit überflüssig wird, prima, dann muss sie nicht mehr verrichtet werden, dann können die Leute in anderen Bereichen arbeiten als vorher und dann kann jeder Einzelne in der Gesellschaft weniger arbeiten und trotzdem sind doch alle Bedürfnisse befriedigt. Das ist doch ganz herrlich. Ja, nur im Kapitalismus, nur in so einer Wirtschaftsform ist das überhaupt ein Problem.
Orwell hat das ja auch beschrieben. Jetzt kommen wir sehr weit ab, aber in 1984 sind wir auch kurz darauf eingegangen, auf diese Idee. Karl Marx war jedenfalls von Mandeville durchaus fasziniert und auch von dieser Idee, dass man doch vielleicht Diebe brauchen könnte, weil die Schlosser dann eine Beschäftigung finden. Jedenfalls hat er eine wunderbare Polemik verfasst. In seiner Abschweifung über produktive Arbeit, die sich in den Theorien über den Mehrwert findet, da schreibt Marx Folgendes. Ein Verbrecher produziert Verbrechen. Betrachtet man näher den Zusammenhang dieses letzteren Produktionszweigs mit dem Ganzen der Gesellschaft, so wird man von vielen Vorurteilen zurückkommen. Der Verbrecher produziert nicht nur Verbrechen, sondern auch das Kriminalrecht und damit auch den Professor, der Vorlesungen über das Kriminalrecht hält und zudem das unvermeidliche Kompendium, worin dieser selbe Professor seine Vorträge als Ware auf den allgemeinen Markt wirft, damit tritt Vermehrung des Nationalreichtums ein. Der Verbrecher produziert ferner die ganze Polizei und Kriminaljustiz, Schergen, Richter, Henker, Geschworene und so weiter. Und all diese verschiedenen Gewerbszweige entwickeln verschiedene Fähigkeiten des menschlichen Geistes, schaffen neue Bedürfnisse und neue Weisen ihrer Befriedigung. Die Tortur allein hat zu den sinnreichsten mechanischen Erfindungen Anlass gegeben und in der Produktion ihrer Werkzeuge eine Masse ehrsamer Handwerksleute beschäftigt. Also der Ton ist gesetzt von Marx hier. Ironie. Marx treibt den Gedanken von Mandeville einfach noch ein bisschen weiter und kommt dann zu der satirischen Überspitzung, wie schön es doch ist, dass es Diebe gibt. Denn für diese müssen ja auch am Ende noch Folterinstrumente geschaffen werden. Das bringt doch auch wieder Leute in Lohn und Brot.
Ja. Und ich muss auch sagen, bei der Lektüre, jetzt habe ich wiederum gemerkt, weil du jetzt gerade so meintest, der Ton ist ironisch, dann war mir auch klar, warum Marx Mandeville so mag. Also einerseits, weil man da so bestimmte Denkweisen, die besonders absurd sind, so wiederfindet, so ganz stark reduziert, aber auch, weil Mandeville selbst einfach sehr, sehr lustig ist. Ja, also Montville hat auch diese Fähigkeit zur Polemik, die man bei Marx so findet. Also Montville berichtet zum Beispiel im Vorwort von, Zitat, einem ehrwürdigen Geistlichen, der mich bereits in den Zeitungsinseraten beschimpft und mir über 5 Monate lang gedroht hat, mir innerhalb 2er Monate zu antworten. Und das ist jetzt so eine Polemik, die könnte 1:1 von Marx sein. Ja, also da hat man wirklich den Eindruck, okay, da hat der Marx wirklich nochmal Inspiration gefunden. Aber auch wenn Marx sich jetzt so lustig gemacht hat, wir haben das eben gehört, ne, der Dieb produziert dann ja auch Folterknechte, wie gut, dass er nochmal für Arbeitsplätze sorgt. Trotzdem sagt er, nur war Montville natürlich unendlich kühner und ehrlicher als die philisterhaften Apologeten der bürgerlichen Gesellschaft. Und damit hat Marx bestimmt recht. Also während die meisten bürgerlichen Ökonomen heutzutage ja versuchen, den Kapitalismus moralisch zu rechtfertigen, gibt Montville immerhin zu, es handelt sich um eine reine Ökonomie des Eigennutzes und der Rücksichtslosigkeit. Und wenn man, Montville, konsequent weiterdenkt, die Schraube also noch ein bisschen weiter dreht, dann werden viele Absurditäten dieser Produktionsweise offenbar.
Vor allem aber enthält Montvilles Buch viele hässliche Wahrheiten über den Kapitalismus. So spricht er sich gegen die Armenschule aus, weil diese dazu führen würde, dass die Arbeiter höhere Ansprüche geltend machen. Für Montville ist klar, so kann eine Gesellschaft nicht erfolgreich sein. Mit Gesellschaft meint er wohlgemerkt immer nur die oberen Klassen des Landes, eben nicht die Gesamtbevölkerung. Und da wäre es schon besser, wenn die Armen ja dumm bleiben, damit man sie besser beherrschen kann. Montville schreibt dann an einer Stelle, dass in einem freien Volke, wo die Sklaverei verboten ist, der sicherste Reichtum in einer großen Menge schwer arbeitender Armer besteht. Denn abgesehen davon, dass sie die nie versagende Quelle für Heer und Flotte sind, würde es ohne sie keinen Lebensgenuss geben. Um die Gesellschaft, also die Reichen, glücklich und die Leute, also die Arbeiter, selbst unter den niedrigsten Verhältnissen zufrieden zu machen, ist es notwendig, dass ein beträchtlicher Teil davon sowohl unwissend wie auch arm sei. Glück und Gedeihen eines jeden Staates und Reiches erfordern daher, dass die Kenntnisse der arbeitenden ärmeren Klasse auf das Gebiet ihrer Beschäftigung beschränkt und niemals, soweit es sich um materielle Dinge handelt, über ihren Beruf hinaus ausgedehnt werden. Je mehr ein Schäfer, ein Feldarbeiter oder anderer Landmann von der Welt und den seiner Arbeit und Tätigkeit fremden Dingen weiß, desto weniger geeignet wird er sein, deren Mühen und Strapazen in heiterer Zufriedenheit zu ertragen.
Ja, das ist bemerkenswert. Das wird in brutaler Klarheit die Klassengesellschaft benannt. Es gibt die Reichen und es gibt die Armen, die ihnen zu dienen haben. In Friedenszeiten.
Ja. Ganz kurz da einhaken, denn ich finde doch da etwas sehr interessant. Also er spricht hier ja von einer Zeit, in der es in dem Sinne kaum eine massenmediale Öffentlichkeit gibt. Mhm. Es gibt ein bisschen Zeitungswesen und das war's. Aber heute haben wir natürlich ungeheuer viel Öffentlichkeit. Stichwort Smartphone. Wir sehen die ganze Zeit, auch wenn wir Feldarbeiter sind, auch wenn wir Landmann sind, sehen wir, wie schön es auf der Welt sein kann. Die Influencer und andere präsentieren es uns. Und interessant ist ja, dass dies jetzt nicht die Revolution hervorgetan hat. Ja? Also er hat ja wirklich davor, das wäre ja für ihn wirklich das Schlimmste, was er sich vorstellen könnte, dass die Leute sehen, wie gut man es haben könnte und dann auf dumme Gedanken kommen, nämlich zu sagen, ich will ja nicht mehr so weiter schuften auf dem Felde. Und interessanterweise haben wir jetzt die Möglichkeit, das alles zu sehen. Es ist nicht verborgen und dennoch passiert es nicht.
Das stimmt, obwohl ja trotzdem, wenn auch nicht ganz so drastisch, wie jetzt Montville das will, ja trotzdem immer noch die Devise gilt, dass man sehr unterschiedliche Qualifikationsstufen bewusst erzeugt. Ne? Also wenn ein Staat zum Beispiel ein mehrgliedriges Schulsystem hat, dann dient das natürlich dazu, dass man sagt, naja, für die sogenannten Geringqualifizierten reicht ja auch die 8. Klasse, ja, für die, die eine Ausbildung machen, da reicht dann die 10. Und für diejenigen, die man als zukünftige Eliten haben will, für die brauchst dann schon Abitur und Studium. So, also das ist ja schon ganz klar so, dass der Staat ganz bewusst bestimmtes Wissen den einen gibt und den anderen vorenthält. Also ja, man kann ja, da natürlich dann Fall. Auch aufrücken, aber es ist sehr schwierig für Leute aus den sogenannten einfachen Verhältnissen. Also jetzt unser Freund Christian Baron ist ja das beste Beispiel dafür, wo dann die Lehrer gesagt haben, der kann was, der soll aufs Gymnasium gehen, und beim Sozialamt sagt dann einfach der Arbeiter, ach Quatsch, der braucht kein Abitur, reicht ja, wenn der eine Fachausbildung macht, und dann ist doch gut, der braucht doch hier jetzt nicht ohne Ende formelle Bildung, der ist doch eh nur gedacht für die Scheißjobs. So, und beziehungsweise für die anstrengenden, schlecht bezahlten Jobs, ja. Und das ist doch sehr bemerkenswert, dass man sich da natürlich weiterentwickelt hat, gewissermaßen. Aber dass die Idee trotzdem, wenn auch in abgeschwächter Form, heute noch erhalten ist. Und
ja, natürlich, wir haben das ja auch in dem ganzen Elitendiskurs über, wie retten wir die Demokratie. Also da unterhalten sich ja auch immer Leute, die meinen, wie können wir jetzt als Elite die Demokratie erhalten. Aber ihnen geht es ja jetzt nicht darum, die Leute, die wenig verdienen und die anstrengende Jobs zu erfüllen haben, mehr partizipieren zu lassen. Sie sagen eher um Gottes Willen nicht, dass die auch noch auf Ideen kommen. So, also das ist natürlich immer noch geblieben. Wenngleich die Bilder vom schönen, luxuriösen Leben, die sind heute omnipräsenter denn je.
Ja, auf jeden Fall. Und für Montville ist jedenfalls ganz klar, und das sagt er so, und deshalb mochte Marx ihn sicherlich auch so. Er sagt, es gibt die Reichen, es gibt die Armen, die müssen den Reichen dienen. In Friedenszeiten werden sie ausgebeutet, also im Betrieb, und im Krieg werden sie dann an die Front geschickt, um fürs Vaterland zu sterben. Und er sagt ganz klar, ja, die dürfen jetzt nicht so arm sein, dass sie das wiederum auf schlechte Gedanken bringt, aber sie dürfen auch nicht zu viel Bildung haben und es darf ihnen auch nicht zu gut gehen, denn das ist dann ja schlecht fürs Kapital, gerade für die Wettbewerbsfähigkeit des Kapitals. Also hier ist ganz viel, was man wirklich auch kritisch einfach umdeuten kann und wo man den Kapitalismus mit kritisieren kann, wenn man einfach das, was er schreibt, so ernst nimmt. Ja, und wir erinnern uns jetzt nochmal, der Untertitel lautet ja Private Laster, öffentlicher Vorteil. Und hier sehen wir nochmal ganz klar, öffentlicher Vorteil im kapitalistischen Staat bedeutet nicht, allen geht's gut, sondern die Armen bleiben beherrschbar und ausbeutbar. Mainville ist großer Fürsprecher dieser Verhältnisse. Er spricht all die hässlichen Wahrheiten aus, die heute immer geleugnet werden, dass nämlich jeder Bürger eines kapitalistischen Staates nichts weiter ist als Menschenmaterial. Und der Politikwissenschaftler Walter Euchner erklärt dazu, in Mainvilles Modell sind Liberalität und Laissez-faire nur für die höheren Stände vorgesehen. Die Arbeiterklasse bleibt immer Objekt von Herrschaft und Repression.
Handelt es sich bei Mainville also gar nicht um einen wirklichen Freund der Freiheit? Das sah der eingangs erwähnte Friedrich August von Hayek ja anders. Manche werden sich vielleicht an unsere Episode 87 erinnern, da ging es um Hayeks einflussreichstes Werk, Der Weg zur Knechtschaft. Darin haben wir erklärt, dass Hayek ein evolutionäres Bild gesellschaftlicher Entwicklung besaß. Er glaubte nicht an die Planbarkeit von Ökonomie und war der Meinung, die Gesellschaft würde sich permanent im Trial-and-Error-Verfahren weiterentwickeln. Und diese Erkenntnis meinte Hayek dann auch bei Montville zu finden. Er schreibt, seine Hauptthese war ganz einfach folgende. In der komplexen Gesellschaftsordnung unterscheiden sich die Ergebnisse menschlichen Handelns sehr von dem, was sie beabsichtigen. Individuen, die ihre eigenen Ziele verfolgen, seien sie selbstsüchtig oder altruistisch, bringen wertvolle Ergebnisse für andere hervor, die sie nicht vorausahnen oder vielleicht nicht einmal kennen. Und schließlich ist die gesamte Gesellschaftsordnung und alles, was wir als Kultur bezeichnen, das Resultat persönlichen Strebens, das wiederum ein solches Ende nicht angestrebt hatte. Aber für dieses Ziel wird es durch Institutionen, Bräuche und Regeln, die niemals absichtlich erfunden wurden, gelenkt, sich aber aus dem, was sich als erfolgreich durchgesetzt hatte, entwickelt haben.
Also da ist diese Idee, Planung geht ja überhaupt nicht, Institutionen oder eine Gesellschaft quasi am Reißbrett zu entwerfen, anders zu wirtschaften, das geht gar nicht. Hayek behauptet ja quasi, ja, die menschlichen Praxen, die entwickeln sich so langsam im Trial-and-Error-Verfahren und was dann jeweils gut ist, was funktional ist, setzt sich dann langfristig durch. Da braucht es überhaupt nicht den Staat, der da irgendetwas plant und mit seiner Gewalt große Ideen davon, wie die Gesellschaft zu sein hätte, durchsetzt. Das ist natürlich Quatsch. Also zum Beispiel der Kapitalismus ist nicht entstanden, weil die Leute irgendwie gemerkt haben, tauschen ist die sinnvollste Art und Weise zu wirtschaften. Und dann hätte sich so ganz friedlich diese Gesellschaft herausgebildet. Das war, wie wir schon oft erklärt haben, mit einer unglaublichen Gewalt verbunden, mit unglaublich viel Staatsgewalt. Also ja, da gab es jetzt nicht den Staat, der die genaue Vorstellung hatte, so wird unsere zukünftige Gesellschaft aussehen und das dann geplant hatte. Aber es wurde ja trotzdem mit unglaublich viel zentraler Staatsgewalt diese Wirtschaftsordnung erst hergestellt. Aber das will Hayek überhaupt nicht wissen. Der sagt, das hat sich alles so spontan entwickelt und das können wir ja wunderbar auch bei Mandeville sehen. Nun ja, da kann man jetzt mal durchaus kritisch fragen, ist da eigentlich ein Bienenstock ein sinnvolles Bild für? Also ein Bienenstock ist ja gerade nicht, wie Hayek das gerne hat, so ein Ort, wo jeder das Seine tut, jeder an sich selbst denkt und dann ergibt sich da ein großes Ganzes draus, sondern eigentlich ist ein Bienenstock ja eher, ich sag mal, eine instinktive Planwirtschaft. Also man hat einfach ein bestimmtes Verhalten, was diese Bienen per Instinkt haben und wo sie die ganze Zeit über, ohne an sich selbst zu denken, einer größeren Sache, nämlich ihrem Bienenvolk, dienen. Also eigentlich ist das auch überhaupt kein Bild, was sich nutzbar machen ließe für diese Behauptung. Aber wir können ja mal trotzdem gucken, was Hayek weiter schreibt, weil es wirklich interessant ist. Ich glaube, man kann wirklich sagen, Hayek interpretiert das völlig falsch. Er stichelt gegen einen ökonomischen Kollegen seiner Zeit, gegen Jacob Weiner, und schreibt dann, Weiner legt ihn so aus, als ob Mandeville befürworte, was wir heute staatliche Eingriffe oder Interventionen nennen, nämlich die spezifische Lenkung ökonomischer Aktivitäten der Menschen durch die Regierung. Dies ist jedoch sicherlich nicht Mandevilles Meinung. Nun, hier bekommt man jetzt spätestens den Eindruck, dass Hayek seine eigenen Ansichten auf Mandeville projiziert. Denn Mandeville war überhaupt kein Fanatiker ökonomischer Freiheit. Um den Staat zu stärken und den Patriotismus zu fördern, da forderte Mandeville nämlich Folgendes. So sollte die Regierung sich zu einem großen Unternehmen entschließen, das lange Zeit hindurch gewaltige Arbeit beanspruchen müsste und sollte so die Welt davon überzeugen, dass sie nichts tut ohne ängstliche Rücksicht auf die späteste Nachkommenschaft. Dies wird festigend wirken auf den schwankenden Geist und den luftigen Sinn des Volkes. Es wird uns daran erinnern, dass wir nicht bloß für uns selbst leben. Und wird schließlich ein Mittel sein, um die Menschen weniger misstrauisch zu machen und ihnen dafür mehr wahrhafte Vaterlandsliebe und treue Anhänglichkeit an den heimatlichen Boden einzuflößen, als für die Höherentwicklung einer Nation vor allem anderen notwendig ist.
Und das soll laut Hayek jetzt keine spezifische Lenkung ökonomischer Aktivitäten der Menschen durch die Regierung sein? Also hätte Hayek solche Worte zu seiner Zeit vernommen, hätte er sofort geschrien, das ist der Weg in die Knechtschaft. Der bereits zitierte Walter Euchner merkt dazu an, dass Mandevilles Idee durchaus, Zitat, als präfaschistisch oder faschistoid charakterisiert werden könnte. Und da ist ja was dran. Also der Klassengegensatz der Gesellschaft soll entschärft werden, indem der Staat die Arbeitslosen unter patriotischen Vorzeichen für große nationale Vorhaben verpflichtet. Und da ist der Weg zum Reichsarbeitsdienst dann in der Tat nicht mehr weit. Wenn Hayek hier einen Ökonomen der Freiheit erkennen will, dann ist das doch eine sehr selektive Lektüre, denn Mandeville ist eben kein Fürsprecher eines möglichst rein laissez-faire. Es geht jetzt hier keineswegs darum, dass er nur einen Staat haben will, der ausnahmsweise mal interveniert und so wird dann von ganz alleine schon, wenn der Staat sich genügend zurückhält, Wohlstand für alle geschafft. Stattdessen will Mandeville den Aufstieg der Massen um jeden Preis verhindern und sie zwei Zielen unterordnen. Das eine Ziel ist die Stärkung des Staates und das andere Ziel ist der Wohlstand der Reichen.
Genau. Und dafür ist er dann auch bereit, Unsittliches hinzunehmen. Also zum Beispiel sagt er dann auch, du hast es schon angesprochen, dass die Prostitution eine gute Sache ist. Denn er bekennt selbst, ja, der Sexualtrieb in den Menschen ist stark. Also was macht man da? Naja, man hat Angst, dass die gute Gesellschaft, also die gute weibliche Gesellschaft belästigt werden könnte, Opfer sexueller Gewalt werden könnte, wenn es keine Bordelle gäbe. Und deshalb ist es doch gut, wenn es quasi arme Frauen gibt, die sich prostituieren, um dadurch die Gewalt und die Verführung auch, also die Versuche, reiche Frauen zu verführen, um das zu verhindern. Also da wird ganz klar gesagt, wir haben hier die sittlichen Frauen, die sind eine Menge wert und die dürfen nicht angetastet werden. Und deshalb ist es wichtig, dass es quasi die armen Frauen aus der Arbeiterklasse gibt, die nicht wissen, wohin mit sich und die sich deshalb dann auch mal prostituieren. Das ist unappetitlich. Aber Montville ist sehr ehrlich und daran liegt wahrscheinlich auch sein größtes Verdienst. Er hat die hässlichen Seiten des Kapitalismus nicht verschwiegen, sondern ganz offen zutage gefördert. Allein dafür lohnt sich die Auseinandersetzung mit ihm, auch wenn er sicherlich kein begnadeter Ökonom war.
Zum Abschluss noch ein paar Veranstaltungshinweise. Ole ist am 11. Juni in Berlin im Karl-Liebknecht-Haus, spricht er über die Kriegstüchtigkeit. Und ich bin am 6. Juni in Zürich. Dort wird der Film Die Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann gezeigt, eine Doku-Fiktion. Ich spreche darüber mit dem Hauptdarsteller und am nächsten Tag, dann am 7.6. geht es weiter mit Thomas Mann. Da finden in Kilchberg im Konrad-Ferdinand-Meyer-Haus dann viele Podiumsdiskussionen zum Werk und zum Leben von Thomas Mann statt und ich werde die moderieren. Alle Infos dazu in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit! Ja, das wäre doch sehr gut.
Ja.
Es ist auch so, ich meine, wir haben ja früher mehr dieses Theoriezeugs gemacht und ich meine, das ist schon gut.